kann Treibstoff ab dieser Saison den Unterschied zwischen Platz 1 und 20 ausmachen? Die Antwort lautet eventuell ja. Das Alpine-Team ist die letzten Jahre vor allem wegen des schwachen Motors hinterhergefahren. Da lag das Defizit bei 20 bis 30 PS. Die neuen Treibstoffe könnten sogar bis zu 50 PS Unterschied machen, umgerechnet. Darüber müssen wir unbedingt reden, denn die Saison 26 beginnt in Kürze. Ja, und die Formel 1 tritt in eine komplett neue Ära. Wir erklären euch einige der wichtigsten Regeländerungen in einer schönen dreiteiligen Reihe. Das ist Teil 2 und ja, wie gesagt, widmen wir uns hier den Kraftstoffen. Wird der Sprit zum Faktor X? Finden wir es doch gemeinsam raus, Freunde. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1, ja? Lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen. Wir sind auf einer Mission. Die 5000 Abonnenten wollen wir auf YouTube unbedingt knacken in diesem Jahr. Macht gerne mit, schickt das Video jemanden weiter, den ihr mögt, der sich für Formel 1 interessiert. Lasst uns loslegen, Sebastian.
Ja, also im ersten unserer Videos zu den neuen Regeln der Saison und den Änderungen, da haben wir uns den Motoren gewidmet, jetzt dem Sprit, und das könnte tatsächlich mehr Umbruch bringen, als viele von euch denken mögen, denn der wahre Wettbewerb, der beginnt möglicherweise im Chemielabor, da hat schon längst angefangen, muss man sagen, also warum und um was es da geht, jetzt mehr, denn mit dem Treibstoff geht es in dieser Episode jetzt um was, was auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, aber in Wahrheit möglicherweise das größte Performance-Unterscheidungsmerkmal sogar sein könnte in der neuen Ära. Ab 2026, also mit Wirkung dieser Saison, fährt die Formel 1 nämlich erstmals mit 100% nachhaltigem synthetischen Benzin, nachhaltige Kraftstoffe, ja, klingt erstmal langweilig, klingt nach irgendwie so typisch irgendwie, wir retten die Welt, aber auch Leute, die es vielleicht nicht so mit dem Umweltschutz und mit der Nachhaltigkeit haben, die dürfen sich freuen, das werden wir jetzt mal durch exerzieren, was nämlich nach Öko-PR klingt, das könnte sportlich explosiver werden als jede Aerodynamik-Regel. Dave, was hat's damit auf sich?
Ja, eine ganze Menge, aber das Ziel ist tatsächlich schon auch mit dem Klimaschutz Einklang. Ja. Offiziell ist das Ziel nämlich, die Formel 1 insgesamt will bis 2030 Net Zero werden. Ja. Das ist ja die Initiative, die die Formel 1 gestartet hat. Der ganze Sport inklusive Transport, inklusive der Veranstaltung soll also quasi 0% Schadstoffe ausstoßen, beziehungsweise eben dann Kohlendioxid neutral werden. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel auf jeden Fall. Und ein erster Schritt ist jetzt tatsächlich der 100% nachhaltige Kraftstoff, der jetzt da in die Rennwagen kommt und die Rennwagen befeuert. Ja. Die Rennwagen an sich sind aber insgesamt betrachtet bei dieser ganzen Initiative fast schon nebensächlich. Die verursachen tatsächlich nur 1% der gesamten Emissionen des Sports. Ist auch ein spannender Fakt auf jeden Fall. Aber die Rennwagen und die Boliden sind tatsächlich ein Hochleistungslabor zum Forschen, ein mobiles Hochleistungslabor natürlich. Mit weltweit über 1,4 Milliarden Verbrennern, also Verbrennermotoren, ist klar, Elektromobilität wird das Problem nicht alleine lösen können. Ja. Synthetische Kraftstoffe können dann auch Bestandsflotten dekarbonisieren, sagt man. Und da geht's gar nicht um Autos allein. Ja. Da geht's um große Schiffe, Öltanker oder andere Tanker natürlich. Öl braucht man dann hoffentlich nicht mehr so viel. Es geht um Flugverkehr, all sowas. Da könnten synthetische Kraftstoffe enorme Vorteile bringen und die Welt ein Stück grüner machen. Die Formel 1 möchte sich hier als Vorreiter profilieren und möchte in der Entwicklung dieser synthetischen Kraftstoffe natürlich vorangehen.
Ja, also gerade so Sachen wie Flugverkehr und Schifffahrt und so weiter, das sind Sachen, genau, die sind sehr schwer zu elektrifizieren. Anders als jetzt zum Beispiel ganz normale PKWs für den Endverbraucher. Da ist nämlich der Wirkungsgrad sehr hoch. Das macht schon Sinn, langfristig da auf E-Autos zu setzen. Aber sowas wie ein Flugzeug, das ist da sehr, sehr viel schwieriger umzusetzen. Und da kann es eben gut helfen. Und was bedeutet denn jetzt 100% nachhaltig für 2026? Mhm. Also 2030 soll es ja dann umgesetzt sein. Das ist das hehre Ziel der Formel 1. Mal schauen, was daraus wird. Aber ab 2026 ist jetzt die Devise, es darf kein fossiler Kohlenstoff mehr im Formel 1 Sprit enthalten sein. Also gar nichts, ja, also keine fossilen Bestandteile mehr. Erlaubt sind dann nur noch sogenannte Advanced Sustainable Components, sagt man da auf Englisch. Also das sind zum Beispiel Abfallstoffe, Non-Food-Biomasse, also etwas, was nicht aus Lebensmitteln besteht, oder eben synthetische E-Fuels, die aus CO2 plus grünem Wasserstoff bestehen. Also das ist dann Wasserstoff, der halt nachhaltig produziert worden ist. Und Ganz wichtig ist, der Sprit muss mindestens 65% weniger CO2 verursachen als fossiles Benzin, zertifiziert nach EU-Standard. So jetzt erstmal die trockene Theorie, und trotzdem soll sich dann der Motor wie mit ganz normalem Benzin verhalten. Und das ist eben auch der Knackpunkt, Dave, denn da steckt einiges dahinter.
Ja, es wird dann
Große
spannend,
Herausforderung, ja.
weil die Ziele wirklich sehr, sehr hoch sind. Ne? Die Fahrer und natürlich auch die Fans an der Strecke sollen möglichst nicht merken, dass da andere Kraftstoffe im Motor stecken. Das ist die große Aufgabe an alle ja, Mineralölhersteller, die sich da engagieren in der Formel 1. Und es findet auch ein Paradigmenwechsel statt. Wir haben es in der Folge mit den Motoren schon ein Stück weit natürlich thematisiert. Die Episode verlinkt euch der Sebastian vielleicht auch noch hier, wenn ihr die noch nicht gesehen haben solltet. Schaut ihr unbedingt auch mal an, ist spannend. Da erklären wir viele spannende Dinge. Aber wie gesagt, der Paradigmenwechsel ist folgender, denn bis heute oder in den aktuellen Regeln oder in den ja, früheren Regeln, jetzt sind sie ja nicht mehr aktuell, sie sind veraltet, wurde der Kraftstoff über Massestrom ja, definiert oder begrenzt. Ja? Man durfte 100 Kilogramm pro Stunde ja, in die Motoren einflößen. Das war die Durchflussmenge, die war begrenzt. Ab 2026 wird das anders. Da gilt eine ja, neue Regel sozusagen. Es wird der Energiedurchfluss begrenzt. Und der Energiedurchfluss sieht folgendermaßen aus: Es dürfen maximal 3000 Megajoule an Energie in den Verbrennungsmotor fließen. Ja. Wie diese 3000 Megajoule da hergestellt werden im Sprit, das bleibt den, ja, den Chemikern sozusagen völlig freigestellt, völlig offen. Du hast schon bisschen die Rahmenbedingungen gerade genannt, Biomasse oder synthetisch oder. Da gibt es eine ganze Menge an Optionen, die ja, die Chemiker da zur Hand haben, und das wird spannend zu sehen sein, wie unterschiedlich sie die Aufgabe vielleicht auch angehen, ja. Warum ist das wichtig? Nachhaltige Kraftstoffe haben nämlich oft eine geringere Energiedichte, ja, und man braucht theoretisch ein bisschen mehr Volumen, um auf dieselbe Energie oder denselben ja, Energieausstoß zu kommen. Das zwingt die Hersteller aber zu maximaler Effizienz. Das ist etwas, an dem forschen die bestimmt schon. Das wird spannend zu sehen sein, denn je mehr Energie man aus weniger Masse bekommt, so desto höher ist der Performance-Vorteil. Ja? Stellt euch vor, ein Hersteller kriegt 3000 Megajoule pro Stunde aus, naja, 100 Kilo Sprit, so wie es jetzt bisher war, der andere aber vielleicht aus 90. Ja? Stellt euch vor, ihr fahrt vom Start irgendwie 10 Kilo weniger rum. In der Formel 1 macht es unheimlich viel aus.
Ja. Und da kann man jetzt auch sozusagen vom versteckten Benzinkrieg sprechen, also vom Hidden Fuel War sprechen da schon einige. Also die Chemie ist ganz entscheidend, und da wird es richtig spannend, denn hinter den Kulissen ist dieser Kampf sozusagen auch schon am Toben, und der Kraftstoff, wie wir schon gesagt haben, ist nicht standardisiert. Jedes Team entwickelt damit seinem individuellen Partner selbst, und das ist dann zum Beispiel Ferrari mit Shell, ja, die haben ja sehr lange eine Kooperation, genauso wie Mercedes mit Petronas, Red Bull mit ExxonMobil, Audi mit BP, Schrägstrich Castrol, und Aston Martin, da gehört dann Honda dazu, als Motorenbauer mit Aramco, ja. Und das Ziel ist es dann eben, Moleküle zu bauen, die nicht nur sauber sind, sondern eben auch optimale Leistung liefern. Wie das erreicht wird, ist halt
Ja.
im Rahmen dessen, was wir vorher gesagt haben, also diese losen Vorgaben, 65% weniger CO2-Ausstoß und so weiter und so fort, eigentlich komplett diesen Teams dann überlassen, ja. Diesen, ja, Team plus Kraftstofflieferanten, und das ist dann schon echt auch ein Hebel, Dave. Da geht einiges.
Da geht einiges, und ganz wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle vielleicht, dass zwei dieser fünf Mineralölhersteller sich dieser Aufgabe zum ersten Mal stellen. Also wirklich Kraftstoffe, und dazu gehören aber auch Schmierstoffe, Additive und so weiter, für die Teams da mitzubringen. Das sind nämlich nicht ExxonMobil, Quatsch. BP Castrol ist das bei
Ja.
Audi. Die waren bisher noch nicht in der Formel 1 aktiv oder lange nicht mehr. Auf jeden Fall nicht unter diesen Regeln, unter ja, Hybridmotoren und so weiter. Und auch Aramco, die uns zwar allseits bekannt sind, weil sie ja natürlich als Sponsoren auftreten, als Sponsoren von Aston Martin, aber auch als Sponsoren an diversen Rennstrecken, als Sponsoren der Formel 1 insgesamt, aber Kraftstoffe haben sie bisher noch nicht hergestellt für Formel 1-Teams, denn Aston Martin ist bisher bekanntermaßen mit Mercedes-Motoren gefahren. Die hatten Sprit von Petronas da im Tank. Also wird ganz spannend sein, wie sich die zwei Kombinationen dann auch schlagen. Kann ein Vorteil, kann ein Nachteil sein, je nachdem, wie ja, fähig die Chemiker da sind, um die Ecke zu denken und da vielleicht eine spannende, innovative Lösung zu bringen. Aber Maßgeschneiderte Moleküle hast du ja gerade schon, glaube ich, genannt. Und um die geht es hier, denn die Hersteller nutzen dann komplexe chemische Verfahren, um Molekülketten gezielt zu gestalten. Ja, das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Ja, ich hatte sehr kurz Chemie und war da auch wirklich schlecht.
Bin auch kein
Aber
Experte.
es ist erstaunlich, was da möglich ist im Labor auf jeden Fall. Und die Parameter, die dann so ein Kraftstoff erfüllen muss oder wo er performen muss, sind halt Dinge wie, ne, Klopffestigkeit. Zu dem Thema haben wir schon in der Motorenepisode ein bisschen gesprochen. Man muss die Verdampfung auch optimieren. Ja, die Treibstoffe verbrennen ja im Verbrennungsmotor, das ist ja logisch. Und da treten dann auch Gase aus und verdampfen. Das muss optimiert werden natürlich. Die Verbrennungsgeschwindigkeit ist ein Faktor, da hat der Sprit großen Einfluss drauf. Aber auch die Kühlung, ja, in der Brennkammer. Natürlich muss da genug Temperatur drin sein, dass da ordentlich verbrannt wird. Aber der Motor darf natürlich auch nicht zu heiß werden. Beziehungsweise je heißer der Motor läuft, das ist dann auch natürlich eine Sache des Sprits, ja. Also der Sprit hat einen gewissen Faktor drauf. Je heißer das Ganze wird, desto mehr Kühlung muss man ans Auto packen. Das ist dann aerodynamisch wieder ein Nachteil. Also das muss alles möglichst optimiert werden und Hand in Hand greifen, damit man da von einem ja konkurrenzfähigen Produkt sprechen darf. Also die Variablen sind wirklich, wirklich zahlreich und groß und entsprechend auch die Forschung sehr aggressiv. Und wie gesagt, es könnte tatsächlich ein großer Performance-Faktor werden in diesem Jahr. Dürft euch vor Augen halten, ein paar Millisekunden Unterschied zum Beispiel bei der Verbrennungsgeschwindigkeit können dann, naja, bei 15.000 Umdrehungen haben wir hier so hoch drehen die Motoren nicht ganz, zumindest theoretisch dürften sie das, aber in der Praxis drehen sie nicht ganz so hoch. Aber ein paar Millisekunden Unterschied können dann natürlich über ja, Sieg oder Motorschaden entscheiden. Also es ist wirklich ein schmaler Grat, den es da in der Formel 1 eigentlich immer und überall gibt. Jetzt auch wieder beim Sprit, muss man sagen, denn da wird diesmal geforscht wie selten.
Ja, und wenn man sich jetzt fragt, warum jetzt dieser nachhaltige Sprit dann eigentlich den Motor so belastet, es ist grob gesagt so, also diese Bio- und E-Fuel-Komponenten, die haben oft einen geringeren Brennwert als reguläres Benzin, einen höheren Sauerstoffanteil. Und was das jetzt bedeutet, das führt zu fetteren Gemischen, sagt man dann. Und der Vorteil daran sind zwar niedrigere Verbrennungstemperaturen, weniger Stickstoffoxide und der Nachteil dann aber, du hast mehr Ruß, mehr Ablagerungen, mehr Stress für die Injektoren. Und dann ist es dann eben so in der Folge, dass dadurch die Schmierstoffe und diese Additivchemie, also dieser ganze chemische Prozess dahinter, wichtiger wird, als er bisher ohnehin schon war. Und der Sprit beeinflusst dann eben nicht nur die Leistung, sondern wie Dave auch gerade gesagt hat, die Haltbarkeit. Und jetzt wird es nämlich auch wirklich spannend, wenn wir dann im nächsten Schritt mal draufschauen. Dave, was macht das denn für einen Leistungsunterschied? Und das ist echt ziemlich überraschend, zumindest mich hat es überrascht, wie ich es gelesen habe, was da am Ende tatsächlich bei rausspringen kann.
Und das ist der Grund, warum wir überhaupt diese Episode hier machen und euch tatsächlich sagen können, guten Gewissens, dass der Sprit ein großer, großer Faktor werden kann. Die Ingenieure sprechen ja ganz offen darüber, 3 bis 5% Leistungsunterschied könnte von einer Power Unit zur anderen entstehen, nur durch unterschiedlichen Sprit. Also wenn der Motor identisch wäre, man befüllt den aber mit anderem Sprit, könnten solche Unterschiede entstehen. Und das sind bei einem Formel-1-Motor dann der 30 bis 50 PS. Das sind Welten, ja, das ist eine gigantische Zahl. Zum Vergleich, Renault oder Schrägstrich Alpine, die sind ja jetzt ausgestiegen. Die hatten tatsächlich in der Hybrid-Ära jahrelang ein Motorendefizit. Und das lag nur bei ungefähr 20 bis 30 PS. Ja. Und selbst damit haben die keinen Stich gemacht. Also malt euch mal aus, was da 30 bis 50% Unterschied ausmachen können. Könnte sein, dass die Kraftstoffe tatsächlich wichtiger werden als die Motoren selbst. Wahnsinn, oder?
Ja, und jetzt fragen sich manche vielleicht, naja, warum kommt dann Audi oder Honda, beziehungsweise Honda bleibt ja, Audi kommt zum Beispiel, Cadillac, die wollen 2019 mal sich so um den Dreh rum dann auch mit dem eigenen Motor dann General Motors dann einsteigen. Und da fragt man sich, ja, ist das jetzt attraktiver oder nicht? Also bei Audi zumindest hat man ganz offen gesagt, ohne diese neuen Regeln mit den nachhaltigen Kraftstoffen und dieser stärkeren Elektrifizierung, also dem höheren Elektroanteil im Motor, ist ja jetzt halb-halb, 50-50, da wären sie gar nicht in die Formel 1 eingestiegen. Und wir haben sie ja eingangs auch gesagt, ja, also die Formel 1 wird auch so ein bisschen zum Testfeld für eben Luftfahrt, Schifffahrt, Hochleistungsverbrenner der Zukunft. Wir reden da dann eher von so Trucks zum Beispiel, ne, also für den Fernverkehr. Also da machen E-Fuels so richtig Sinn. Oder aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel dann auf so Sportwagen schaut, also kann sich natürlich nicht jeder leisten, aber so ein klassischer Porsche oder auch Ferrari, die klar, gehen natürlich auch auf Hybrid, ja, weil so ein Elektroanteil natürlich auch extrem Vorteil auch für den Fahrspaß auch hat und gerade so für das für die Beschleunigung. Aber Verbrenner hat auch in vieler Hinsicht auch Leistungsberechtigungen auch, dass er auch weiterhin noch drin ist und kein eben reines Elektroauto. Und da kann es dann schon auch gut sein, wenn man halt mit E-Stools dann arbeitet in der Zukunft. Also ist eben nicht für den Massen-VW, sage ich jetzt mal, sondern eben auch da, wo eben gerade Batterien nicht funktionieren, in diesen angesprochenen Feldern zum Beispiel. Also muss man einfach so anerkennen, das ist jetzt nicht irgendwie Öko-Gefase, sondern auch einfach harte Realität, was eben Wirkungsgrade angeht. Es gibt halt einfach noch ein paar Spielfelder, da hat auch so ein batteriebetriebener Motor einfach noch keine Daseinsberechtigung. Vielleicht ist es ja in Zukunft auch anders. Also, aber diese E-Fuels, die sind schon nicht unwichtig. Und gerade eben für die Formel 1, wenn wir auf die Formel E schauen, also so cool ich die auch irgendwie finde, das sind schon noch Welten dazwischen, ne? Zwischen Formel 1 und Formel E. Also der Verbrenner, der hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und vielleicht mal schauen, was da jetzt bei rumspringt, ne? Also kluge Köpfe sind dann da, Dave. Was ist denn dein Fazit?
Ja, man schielt ja eh schon Richtung V8, V10 in Zukunft. Also deutlich simplere, lautere Motoren, die dann eben mit synthetischen Kraftstoffen vielleicht trotzdem mehr CO2-neutral laufen könnten. Schauen wir mal, ob sich es in die Richtung entwickelt.
Wünschen sich auch viele.
Was den Sound angeht, wäre ich ja gern dabei. Und solange das CO2-neutral ist und trotzdem noch irgendwie eine Relevanz hat für die echte Welt, sage ich mal. Warum nicht? Sehr, sehr gerne, ja. Ziehen wir nochmal ein Fazit. Also die Formel 1 verabschiedet sich noch lange nicht vom Verbrenner, aber sie erfindet ihn ein Stück weit neu mit 100% nachhaltigem Sprit, mit meinem massiven Elektroanteil diesmal, mit einem Energielimit statt einem Kraftstoffmengenlimit, wie es bisher war. Und tatsächlich haben wir jetzt wirklich einen Wettbewerb, der nicht nur auf der Strecke, nicht nur in der Fabrik stattfindet, nicht nur im Aerodynamik-Windkanal, sondern auch im Chemielabor. Wie gesagt, die Unterschiede könnten massiv sein. 2026 wird ohnehin nicht nur auf der Strecke entschieden, das ist klar. In Reaktoren, in Katalysatoren und Molekülmodellen diesmal vielleicht auch. Und nicht zuletzt deshalb ist diese neue Ära technisch vielleicht sogar die spannendste, die die Formel 1 je gesehen hat. So umfassend sind die Regeländerungen und so viel Neuland gibt es wirklich an jeder Ecke dann zu entdecken und neu zu beackern. Wir sind wahnsinnig gespannt und freuen uns unheimlich, oder?
Auf jeden Fall. Wenn ihr eure Meinung kundtun wollt, tut es in den Kommentaren. Es lohnt sich, unserer Community beizutreten. Es sind immer sehr schöne Diskussionen. Sehr oft auch nicht unbedingt unsere Meinung, aber das ist völlig okay. Es geht sehr zivilisiert zu, es wird schön diskutiert und das macht doch eine Community aus. Also lasst uns eure Meinung wissen und vielleicht seid ihr sogar Experten in dem Feld. Also der ein oder andere hat ja schon mal durchblicken lassen. Ich glaube, wir hatten einen, ich weiß gerade nicht mehr auswendig, wer es war, der hat gesagt, der ist in einem Audi-Projekt auch sogar drinnen. Mhm. Welche Funktion weiß ich jetzt gerade nicht, aber gerne da euer Wissen teilen, wenn ihr es dürft, wenn ihr es könnt, wenn ihr Lust drauf habt. Das würde uns sehr, sehr freuen und das Ganze bereichern. Wir freuen uns auf jeden Fall schon extrem auf die neue Saison, sind da gespannt wie ein Flitzebogen, ihr sicherlich auch. Es gibt noch einen dritten Teil von der ganzen Serie. Dave, um was geht's da nochmal?
Da geht's um Aerodynamik und das Chassis allgemein, ein bisschen Sicherheit, also alles, über das wir noch nicht gesprochen haben, aber alles, was man dann sehen kann. Ja. Bisher haben wir über die unsichtbaren Themen Motor und Sprit gesprochen, Aerodynamik, Chassis, das sieht man sehr gut. Auch da gibt es viele spannende Neuerungen, die schauen wir uns im dritten Teil unbedingt an. Also Abo dalassen, vielleicht die Glocke noch betätigen, dann verpasst ihr es auf jeden Fall nicht. Bis zur nächsten Episode, Freunde. Mehr Formel 1 ist mehr gut.